So, wir befinden uns gerade am Anfang unserer Predigtreihe zum Thema Bergpredigt. Und ich bin wieder überwältigt, wie perfekt unsere Bibelstelle heute zu unserem Thema wirklich zusammenpasst. Die Bibelstelle, die heute der Christian gelesen hat aus Johannes Evangelium. Was für ein treuer Herr wir haben. Was für ein gnädiger Herr. Wir wollen gemeinsam noch einmal die Verse 3 bis 12 heute lesen. Das sind diese Seligpreisungen. Ich möchte was Neues probieren. Ich hoffe, ihr seid munter genug. Ich glaube, wir schaffen das schon. Und zwar abwechselnd lesen. Ich lese Vers 3 und dann liest ihr alle gemeinsam Vers 4. Es wird jetzt nicht hier vorne sein, das heißt in eure Bibeln. Wir lesen aus der Schlachterübersetzung. Und so machen wir so ein bisschen gemeinsam die Stelle durchlesen und ja, so wie Ping-Pong, sagt Elmar. Wir spielen jetzt Ping-Pong und ich lese den ersten Vers und dann liest ihr den nächsten und so, bis wir fertig sind. Okay, probieren wir es einfach. Ich fange an. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel.
Glückselig sind die Trauernden.
Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.
Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden.
Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen.
Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen.
Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel.
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen.
Freut euch.
Amen. Der König, der Messias, Jesus, fängt diese Predigt an mit eben diese wunderbaren Worte. Es ist spannend, oder, dass der König nicht damit anfängt, dass er lauter Befehle austeilt, sondern eine Beschreibung gibt. Er zeigt uns, was für ein Charakter, was für ein Herz, was für ein innerliches Wesen und Realität ein Himmelsbürger tatsächlich hat. Wie schaut's innerlich an? Und er sagt, diese Eigenschaften sind das, was uns glückselig machen. Das ist, wie du wirklich glücklich sein kannst, im tiefsten Sinne des Wortes. Würdest du heute aber zu irgendeinem Berater oder Lebenscoach oder Psychiater vielleicht sogar hingehen und sagen, weißt du was, ich kämpfe gerade mit Depressionen oder mit einer Niedergeschlagenheit und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wahrscheinlich würden sie ein paar Tests machen, schauen, ob es bei dir jetzt körperlich in Ordnung ist, ob du irgendwelche Probleme da hast, irgendwelche Mängel hast. Und dann würden sie mit dir reden und weil eine der Sachen, die du dann hören würdest, ist vielleicht, weißt du, was dein Problem ist, lieber Patient oder Patientin, du leidest an Minderwertigkeitsgefühle. Und was du brauchst, ist eigentlich eine Stärkung deiner Selbstwertwahrnehmung. Wie gut und wie toll und wie super du bist. Vielleicht sogar hast du irgendwie selbst, oder hat man selbst gedacht, okay, das muss ich jetzt irgendwie ändern. Und du schaust online und sagst, was tut man, wenn man ja minderwertige Selbstwertgefühle hat? Und findest dann in online das, was ich gefunden habe. Übungen für mehr Selbstwert. Und da findest du als erstes, sag dir, ich mag mich. Okay, so du stehst auf in der Früh, schaust im Spiegel und du sagst, ich mag mich. Aber was, wenn du dich nicht magst? Das heißt, es ist egal, sag's einfach. Zweitens, schließe Frieden mit den weniger guten Seiten an dir. Okay, ich habe weniger guten Seiten. Ah, okay, du bist richtig gemein und frech. Aber passt schon, ist in Ordnung. Ich schließe Frieden mit dieser schlimmen Seite von mir. Ist ganz in Ordnung. Okay, fühle mich schon besser. Drittens, schreib einen Liebesbrief an dich selbst. Oh Mann, wie lang wird das jetzt sein? Du lieber Stan, deine Haare sind prächtig. Was soll man dazu sagen eigentlich? So, was? Okay, ein Liebesbrief schreiben. Viertens, finde in jedem Menschen etwas Positives. Das ist mal was Gutes, okay? Hör auf, Menschen zu kritisieren. Das passt schon. Fünftens, lobe dich für kleine Fortschritte. Ah, okay. Ja, heute bin ich um 10 Uhr aufgestanden, statt mittags um 12. Wow, ein Fortschritt. Ah, warte mal, okay. Sechstens, führe ein Pluspunkt-Büchlein. Okay, wieder Pluspunkt. Und oh, jetzt habe ich 10 Pluspunkte, aber was mache ich jetzt mit meinen Pluspunkten? Siebtens, dein Recht ist es, dich gut zu fühlen. Schau, dass es dir gut geht. Wie oft hören wir das heute, oder? Schau auf dich selbst. Nimm Zeit für dich. Du bist im Mittelpunkt. Achtens, mach aus dir einen Ich-Kann-Denker. Ich kann. Okay, wow. Ich kann ein Millionär werden. Ja, aber ich arbeite bei Wiener Linien. Wie werde ich das machen? Ich kann. Was, wenn du es wirklich nicht kannst? Weißt du, diese Dinge sind teilweise ein gewisses Selbstbetrug. Aber da hört es nicht auf, weil sag mal, du folgst diese Denkweise und du bist wirklich sehr konsequent und du sagst, ich mag mich, also ich bin meine schlechten Seiten, ich habe Frieden damit geschlossen, die dürfen einfach weitergehen. Bei mir ist das alles okay. Ich liebe mich so sehr. Also für mich dreht sich um mein Recht, dass ich mir gut fühle. Alle anderen sollen mir dienen. Alle anderen sollen das tun, was ich brauche, weil ich will stark und selbstbewusst dastehen. Dann kommst du und dann wird das Nächste auf dich zukommen. Da kommt irgendeiner zu dir, weißt du, sagt, Stan, weißt du, was das Problem ist? Du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Sag, was? Habe ich nicht? Ich habe einen gesunden, starken Selbstwertgefühl. Das hat der Psychologe mir gesagt, ich brauche das. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, das, was du jetzt hast, ist ein narzisstischer, und das ist ein schlechtes Wort zu sagen überhaupt, Persönlichkeitsstörung. Was ist das? Das sind Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, überschätzen ihre Fähigkeiten. Oh, was? Ich soll nicht im Spiegel reinschauen und sagen, ich kann alles. Nein, jetzt darf man das nicht, weil das ist narzisstisch. Also ist es narzisstisch oder ist es jetzt gute Selbstwertgefühle? Oh Mann, jetzt bin ich verwirrt. Dann geht's weiter. Die überschätzen ihre Fähigkeiten und übertreiben ihre Erfolge. Ich habe einen Liebesbrief an mich geschrieben. Du hast die prächtigste Haare der Welt. Also niemand sonst sieht das so, aber ich sehe das schon so. Okay, jetzt habe ich eben narzisstische Persönlichkeitsstörung. Sie denken, sie sind überlegen, einzigartig und oder besonders. Ihre Überschätzung ihrer eigenen Werte und Leistungen bedeuten oft eine Überschätzung oder Unterschätzung des Wertes und der Leistungen anderer. Okay, wo findest du da jetzt Hilfe? Lass uns alle ganz ehrlich sein. Wir alle sind Narzissten, wenn man es so nennen will. Wir alle halten ziemlich viel von uns selbst. Und es ist sehr, sehr oft diejenigen, die am stolzesten sind, die am überheblichsten sind, die anderen mit so einer Diagnose sozusagen vorwerfen. Weil die meinen, du tust eigentlich nicht, was ich will, deswegen bist du narzisstisch. Aha, okay, gut. Menschen jagen nach dem Glück und die Zufriedenheit und finden nur in dieser Welt tatsächlich Verwirrung. Soll man sich jetzt lieben oder nicht? Stehe ich im Mittelpunkt der Welt oder nicht? Was ist der Maßstab? Das Problem hier natürlich ist, dass der Mensch oder mein Ich stehe hier im Mittelpunkt. Es dreht sich um mich. So wie man denkt, ich bin die Sonne und das ganze Sonnensystem dreht sich um mich. Ich bin die Sonne. Alle genießen meine Wärme. Alle genießen meine Strahlkraft und Licht. Eigentlich biblisch betrachtet sollten wir was ganz anderes über uns selbst denken. Wer ist die Sonne? Die Sonne ist Gott selbst. Alles kommt von ihm. Wir sind vielleicht einer der 92 Monde, die sich um Jupiter herumkreisen. Vielleicht, ganz weit draußen, einer dieser 92 Monde, die dort, die haben jetzt gerade vor kurzem 12 weitere gefunden. Vielleicht sind es sogar mehr als 92. Wer hat jemals von so einem Mond gehört? Warst du mal dort? Natürlich nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Expeditionen zu einem Mond, das um Jupiter herumkreist. Wir haben also das Problem, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, statt den Schöpfer. Das Leben dreht sich nicht um uns. Und wenn du glaubst, oder wenn ein Mensch glaubt, dass es sich um sich selbst dreht, das ist ein Rezept für Traurigsein. Ein Rezept für innerliche Kaputtsein. Weil wir gar nicht so groß sind. Gibt es wirklich nichts Größeres als mich? Und da siehst du, der König kommt und sagt, es gibt doch was Größeres. Es gibt das Reich Gottes. Und ich stehe da, sagte Jesus, und ich verkündige, so kannst du glückselig sein. Und es steht dir zu, so zu sein. Gott will, dass du glückselig bist. Das ist Gottes Plan für dich. Das ist Gottes Wunsch für dich. Bist du bereit, das anzunehmen? Er fängt nicht mit Geboten an, sondern eben, er fängt mit dem Herzen an. Wer bist du innerlich? Gott will dein Wesen verändern. Und wie wir letzte Woche versucht haben zu erklären, wir merken hier nicht Vorschläge, wir merken hier tatsächlich eine Beschreibung. Die Bergpredigt ist nicht, naja, das sollte so sein. Es ist, so ist es tatsächlich im Reich Gottes. Und nur Menschen, die so ein Herz haben und in dieser Gerechtigkeit, die viel höher und größer ist als die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, nur diese Menschen werden jemals im Reich Gottes hineingehen. Und Jesus schließt ab mit, wer meine Worte hört und sie tut, anwendet, ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf Felsengrund baut. Er sagt, ich bin und meine Worte sind die Lösung für deine Probleme. Hör zu und wende an, was ich sage. So fängt er an mit dem Charakter eines Himmelsbürgers, einen Nachfolger, ein Jünger Jesu. Wie schaut ein echter Jünger Jesu aus? Wir merken aus dieser Stelle, dass wir alle ein Problem haben mit Stolz. Narzissmus kann man es nennen, wenn man will, aber es ist Stolz sein. Es ist Egoismus. Es ist, ich bin König meines Lebens, ich bin Kapitän meines Schiffs, ich bin Sonne meiner Sonnensystem, ich bin im Mittelpunkt des Lebens. Wenn es irgendjemand gibt, der sagt, na, damit habe ich überhaupt kein Problem, dann denk ein bisschen mehr nach. Okay, das ist eine Art Grundsünde, eine grundlegende, fundamentale Sünde, womit wir alle zu kämpfen haben. Okay, alle. Das ist in unser Fleisch drinnen. Okay, das heißt nicht, dass, okay, da du damit kämpfst, bist du jetzt schlimmer als der Nächste. Nein, das heißt, genau du und genau ich, wir alle, wir brauchen Jesus. Jesus spricht das direkt an und er fängt damit an. Stolz. Ich glaube, ich habe immer recht. Ich glaube, ich weiß besser und so weiter. Ich meine, wenn du nicht so wärst, dann würdest du niemals Probleme haben, wenn es um Meinungsunterschiede geben würde, oder? Aber da muss man manchmal auch wirklich ringen. Sagen, okay, ich glaube, ich habe recht hier, aber was, wenn ich nicht recht habe? Wie gehe ich damit um genau? So, Menschen haben ein Problem mit Stolz. Es kann aufgeblasen sein, ich glaube, ich bin der Beste. So, meine Haare sind die besten der Welt und jeder soll seinen Haarschnitt haben wie ich. Ich finde es lustig, über meine Haare lustig zu sein, aber es ist vielleicht für euch ein bisschen fad, ich mache das so oft. irgendwas, also ich bin der Schönste, ich bin der Stärkste und so weiter. Das ist Stolz, auf jeden Fall, das erkennt man sofort. Aber es gibt genau auch eine andere Art von Stolz, das ist eine Art Niedergeschlagensein. Der erkennt und sagt, na, ich habe überhaupt keine Haare. Ich würde gerne Haare haben. Und da ich keine Haare habe, bin ich so traurig, bin ich so deprimiert, bin ich so unglücklich, weil der Andi hat Haare, ich habe keine. Weißt du, das ist genauso stolz. So, wenn Gott mir so gemacht hat, dass ich wenig Haare, ist ein blödes Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Dass ich so bin, wie ich bin, und ich finde meine Zufriedenheit in Gott, dann schaue ich nicht auf andere Leute und sage, oh, die haben mehr als ich oder denen geht es besser als mir. Schauen Sie Herr Jesus an. Der stand vor Pilatus. Wo kommst du her? Was hätte Jesus sagen können? Überleg, was hätte Jesus in diesem Moment sagen können? Oh, Pilatus, wenn du nur wüsstest, hast du jemals Jesaja 6 gelesen? Hast du jemals von den Engeln gehört, die 6 Flügeln haben, die ständig fliegen mit 2 bedecken sie ihre Füße, mit 2 bedecken sie ihr Gesicht und andauernd Tag und Nacht rufen sie heraus, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Dort komme ich her. Ich bin der Herr der Herrscher. Das hätte er sagen können. Was hat er gesagt? Nichts. Warum? Weil der Herr Jesus unser Vorbild ist, weil der Herr Jesus sich seinen Vater und den Willen seines Vaters mit Freude untergeordnet hat, weil er arm im Geist war und ist. Das ist sein Charakter. Es dreht sich nicht sogar um ihn in diesem Moment als Knecht und Diener. Es dreht sich um den Willen seines Vaters. Und damit hatte er auch die größte Freude. Wir wollen nicht stolz sein, wie eigentlich der Feind. Das ist eine Satan-ähnliche Eigenschaft, nicht eine Christus-ähnliche. Wir wollen nicht aufgeblasen sein, wir wollen nicht in diese Richtung gehen, alles dreht sich um mich. Wir wollen so sein wie unser Herr Jesus, alles dreht sich um den Vater. Es ist mein Brot, den Willen des Vaters zu tun. Ich lebe für was Größeres als für mich. Ich lebe für das Reich Gottes. Ich lebe für Gott selbst. Und eines Tages bin ich bei Gott. Eines Tages sehe ich meinen Herrn. Eines Tages darf ich befreit werden von all diesem Leid und all diesem Schmutz und Dreck in dieser Welt. Heute betrachten wir ganz einfach, nur durch echte Demut kann man zum Reich der Himmel gehören. Das ist kein Vorschlag, das ist eine Notwendigkeit. Man kann das vielleicht so auch sagen. Ich glaube, du kannst das verstehen. Wenn du Jesaja 6 aufschlägst und betrachtest, was Jesaja getan hat, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, er sagte, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er stand nicht da und sagte, oh ja, weißt du, ich bin gut. Weißt du, ich liebe mich. Weißt du, ich bin so toll im Vergleich zu Gott. Das tut niemand im Gegenwart Gottes. Ist nicht möglich. Es geht nicht. Du wirst da konfrontiert. Und wenn du in der Bibel liest, Leute, die Jesus gesehen haben, die direkt mit Gott verbunden waren, wie Johannes in Offenbarung, er wirft sich auf seinem Gesicht vor Gott. Er kann nicht da stehen bleiben. Er muss anbeten. Er sieht den Schöpfer, er sieht Gott. Wenn du nicht demütig bist und glaubst, du bist was im Gegenwart Gottes, dann hast du dich selbst nicht richtig verstanden und erkannt und du hast Gott auch nicht richtig verstanden. Und dadurch wirst du auch nicht glückselig. Du kannst das nicht haben, wenn du arrogant und stolz bist. Ich auch nicht, weil unsere ganze Orientierung liegt falsch. Wir fliegen in der falschen Richtung. Wie werden wir jemals ankommen, wo wir wirklich ankommen sollen? Wir haben den Königreich Gottes hier in dieser Predigt und ich möchte noch einmal die 2 Facetten erwähnen, weil auch hier du merkst, okay, ich kenne Jesus, ich liebe Jesus, ich will Jesus dienen mit meinem Leben und ich will auch geistlich arm sein, ich will demütig sein, aber ich merke, dass es so viel da noch gibt, dass ich lernen muss. Das ist diese gegenwärtige Facette. Welche Richtung Und in welcher Richtung neigt sich dein Herz? Was erkennst du aus dem Wort und willst du? Wenn du sagst und Jesus Recht gibst und sagst, ja, so ist es tatsächlich, ich bitte, Herr, dass du mich veränderst zunehmend mehr und mehr, zeig mir, wie stolz ich bin, wie ich meinen Weg gehen will. Und dein Herz ist das untergeordnet. Dann, du gehörst unter den Herrschaftsbereich Gottes. Du gehörst dazu. Aber wenn du in deinem Herzen sagst, naja, interessant, ja, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist, kein Interesse, spannend, aber ja, ich gehe meinen Weg. Dann bist du der, wie gesagt, Kapitän deines eigenen Schiffes. Du bist dem Herrn nicht untergeordnet. Du bist nicht demütig vor Gott. Du gehörst nicht zu seinem Reich. So benimmt sich keiner, der Jesus in Demut angenommen hat. Es gibt aber eine zukünftige Facette und das nennt man Verherrlichung. Und in diesem Moment, wo wir im Gegenwart Jesu sind, verherrlicht werden, wie 1. Johannes 3, Vers 1 und 2 sagt, dass wenn wir ihn sehen, so werden wir so sein, wie er ist. Wir werden ihn auch sehen, wie er ist. Er wird uns verwandeln. Und in diesem Moment hast du die gleiche 1:1 Gerechtigkeit, Demut, Heiligkeit wie Jesus Christus selbst. Du wurdest aus dieser Welt rausgenommen und verherrlicht durch die Gnade des Herrn. Und dann bist du unter seiner Herrschaft für die Ewigkeit lang. Und das ist große, große Freude. Das ist die zukünftige Facette des Reich Gottes. So, heute haben wir das Vorrecht, unseren Willen einzusetzen, uns dafür zu entscheiden, den König anzunehmen und nicht den König abzulehnen, wie wir heute gehört haben. Das ist eine gute Frage. Wer ist dein König? Der Kaiser? Und du sagst, wir haben keinen Kaiser mehr in Österreich. Okay, stimmt. Aber wir können es anders sagen. Diese Welt? Die Werte dieser Welt? Oder der König aller Könige? Der Schöpfer dieser Welt, Jesus selbst. Wir merken, dass das wichtig ist. Drei Fragen wollen wir anschauen heute. Erstens, was bedeutet das Wort glückselig? Das müssen wir als erstes verstehen. Zweitens, was ist es, geistlich arm zu sein? Das natürlich wäre auch sehr hilfreich. Was ist es nicht? Und dann, was ist es denn wirklich? Und dann drittens, was bedeutet, ihrer ist das Reich der Himmel? Ganz kurz, wir wollen uns mit die erste glückselig oder Seligpreisung auseinandersetzen und verstehen, was das bedeutet und die Frage angehen, wie steht mein Herz dazu? Was kann ich daraus lernen? Lesen wir noch mal Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist es dann eben, glückselig zu sein? Erste Frage. Was bedeutet das Wort glückselig an sich? Manche würden jetzt sagen, und es ist nicht komplett falsch, manche würden sagen, es heißt einfach glücklich zu sein. Und es hat mit glücklich sein zu tun, aber diese Darstellung oder diese Idee geht nicht weit genug, weil warum du glücklich bist, ist schon bedeutend, ist schon wichtig. Glückselig gibt dir nicht nur diesen Zustand von innerlicher Freude, es gibt dir mehr als das, es gibt dir einen felsenfesten Fundament dafür. Für uns menschlich betrachtet ist Glücklichsein sehr oft umstandsabhängig. Esse ich jetzt ein Magnum Mandel Eis auf Stiel an einem heißen Sommertag, bin ich glücklich. Geht's dir auch so? Ich genieße das. Aber wenn ich kein Eis habe und schwitze, bin ich nicht glücklich. Okay? Ist das, was wir hier haben? Natürlich nicht. Das ist so zeitlich und so mal da, mal weg. Wir haben hier etwas, das viel tiefer geht als einfach dieses menschliche, mir geht's gut Gefühl, ich bin glücklich. Das mit unseren Umständen verbunden. Was wir hier haben, ist eigentlich so ähnlich wie im Psalm 1. Wenn du Psalm 1 nachschlägst, dann findest du eine sehr bekannte Stelle, aber vielleicht ist dir das eh schon in der Vergangenheit aufgefallen. Wie fängt das an? Da steht im Vers 1, wohl dem, Psalm 1, 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wohl dem, das ist eine Erklärung, eine Proklamation, ist das Deutsch? Ich deklariere etwas, ich sage etwas, ich behaupte etwas. Der Herr Jesus gibt hier eine objektive Feststellung, eine Behauptung, eine Erklärung gibt er ab. Solche Leute, denen geht's gut. Denen geht's innerlich und eigentlich vor Gott gut. Die Grundlage dieser gesegneten Zustand ist tatsächlich nicht, wie ich mich fühle, sondern wie Gott zu mir steht. Wie der König zu mir steht. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir in der Demokratie so viel Mitspracherecht haben und das ist auch gut so. Aber stell dir vor, du lebtest in einer Zeit, wo es tatsächlich einen gerechten und guten König, Monarch gegeben hat. Was wäre für dich eine große Freude, zu wissen, dass dieser Monarch dich kennt, seine beschützende Hand über dich hält, dich mag, dir segnen will, dass du mit ihm im Klaren bist. Was willst du nicht? Du willst nicht, dass der Monarch dich als Rebell, als Feind, als Störerfried, als Gegner seines Reiches betrachtest. Weil der hat die ganze Autorität und Macht des Königreichs hinter ihm. Das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu Gott, im Vergleich zum Schöpfer. Und seine Heiligkeit. Einer hat mal gesagt, das furchterregendste Wahrheit, das man betrachten kann, ist, dass Gott gut ist. Du sagst, was? Das soll Furcht und Angst in uns einjagen? Naja, die Frage ist, was tut ein wirklich guter Gott mit Sünder? Wenn er wirklich gut ist. Das Spannende ist, wenn du daran siehst, warum gibt es eine Hölle? Warum gibt es eigentlich auch Gericht und Verdammnis. Es ist genau deswegen, weil Gott gut ist, weil er heilig ist, weil er Sünde nicht dulden kann. Es ist gegen seinen Charakter. Aber genau auch aus diesem Grund kam Jesus und stand vor Pilatus und hat geschwiegen, als Pilatus die Frage stellte, wo kommst du her? Er sagt nichts. Warum? Er weiß, meine Aufgabe ist, da wieder rauszugehen und zuzulassen, dass die mich kreuzigen, weil ich nehme die ganzen Sünden dieser ganzen Welt auf mich als Sohn Gottes. Ich bezahle die Kosten für alle anderen Menschen, die Strafe für alle anderen Menschen. Ich lade sie dazu ein Himmelsbürger zu sein. Ich mache das. Warum? Weil ich liebe die ganze Welt. Das ist königliche Würde. Er gibt sich für sein Volk hin. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Und stell dir vor, obwohl Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heiligen Geist, Gott als dreieiniger Gott alles dafür getan hat, dass du und ich und die ganze Welt Errettung haben kann, und dann steht einer da und sagt, ja, das brauche ich nicht, ich bin schon eh gut genug. Und der steht vor diesem heiligen Gott. Was glaubst du, wird dieser heiliger, gnädiger, liebender Gott tun? Wie stehst du vor ihm? Glaubst du, der wird sagen, ja, du kannst meinen Sohn verspotten, ablehnen, missbrauchen, ignorieren, das ist mir wurscht. Da müsste sich bei seinem Sohn entschuldigen, oder? Würdest du das als Vater für deinen Sohn annehmen? Da gibt es irgendeine Mobbing-Situation in der Schule und 10 Kinder, 20 Kinder kommen zu deinem Sohn hin, verprügeln ihn, bringen ihm großes Schmerz und Probleme und du stehst da als Vater und sagst, naja, passt schon. Dann passiert es wieder, dann passiert es wieder, dann passiert es wieder und wieder, immer wieder. Und du als Vater sagst, der muss halt stark sein. Wenn du deinen Sohn überhaupt liebst, dann wirst du was machen. Und überleg dir, Gott ist viel gerechter. Er wird nicht zulassen, dass man seinen Sohn einfach verspottet und ignoriert und so schlecht behandelt. Wie stehen wir vor Gott? Die Grundlage dieser gesegneten Zustand ist, dass wir vor Gott angenommen worden sind, dass er uns seine Zustimmung gibt. Wir wissen, er hat mich angenommen. Ich bin nicht sein Feind, ich bin sein Kind. Das sagt uns Johannes auch, dass eben jeder, der ihn annimmt, er hat das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Jeder, der an seinen Namen glaubt. Einfach annehmen. Er sagt, ich lade dich ein, ich hab's bezahlt. Komm her und genieße es. Du bist eingeladen. Nein, ich bezahle meinen eigenen Weg. Kannst du nicht, es ist zu teuer. Du hast nicht mal annähernd genug Geld. Irgendwann mal, arm im Geist, heißt, dass du erkennst, ich habe nicht einmal annähernd genug Geld, um vor Gott bestehen zu können. Genug Kraft, genug Fähigkeit, genug gute Werke. Ich bin verloren. Glückselig sein ist zu wissen, dass Gott an uns angenommen hat und seine Zustimmung gibt. Daraus entsteht eine große innerliche Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. Der König gibt mir seinen Segen und Zustimmung. Du kannst deswegen dich auch positiv entfalten und entwickeln, ihm zur Ehre. Du weißt, er hat alles im Griff, ich darf ihm dienen, ich will ihm dienen. Du florierst, du hast Freude, du bist angenommen in den Geliebten. Du bist nicht getrennt durch deine Sünden. Darum entsteht tatsächlich dieses glückseligen Zustand. Ich weiß, zwischen mir und Gott ist alles im Reinen. Wegen mir? Wegen Jesus. Der König steht da, glückselig sind die Armen. So was, wir kommen gleich dazu, was heißt das, arm zu sein im Geist? Die Anwendung, wir merken hier, es steht nicht, du kannst halbarm sein, 50-50, und das passt schon. Es ist eine Herzenseinstellung, die entweder 100% vorhanden ist oder gar nicht. Sobald du glaubst, was zu sein, bist du nicht mehr arm im Geist. Und du merkst, du kämpfst mit dir selbst, aber das heißt nicht, dass du jetzt auf einmal glaubst, was zu sein, sondern du kämpfst mit deinem Innerlichen. Aber wie die Juden damals vor Pilatus sagten, wir haben keinen König außer dem Kaiser, das ist eben das Gegenteil von armem Geist. Diesen nehmen wir nicht. Wir wollen Barabbas, wir wollen den Kaiser. Den nehmen wir. Überleg dir, das ist 1:1, was heute in unserem Leben auch immer wieder die Entscheidung ist. Entscheide ich mich für das, was Ewigkeitswert hat, was der Herr will? Oder das, was diese Welt als, wir haben gestern bei Jugendtreff, Katzengold verkauft. Das glitzert. Das schaut gut aus. Aber völlig wertlos. Bringt da gar nichts. Okay, du hast zu Hause einen Haufen Katzengold. Vielleicht hast du tonnenweise Katzengold zu Hause. Vielleicht hast du ein ganzes Areal, ein ganzes Besitztum. Vielleicht hast du sogar ein Anwesen irgendwo mit einem Schloss aus Katzengold. Also keine Ahnung. Also was bringt das vor Gott? Was bringt das sogar hier in dieser Welt? So gut wie gar nichts. Glitzert nur. Diese Eigenschaften zeigen den grundsätzlichen Unterschied zwischen Jünger Jesu und alle anderen Menschen. Ein Jünger Jesu schaut nicht auf sich selbst. Ein Jünger Jesu schaut auf Jesus. Das ist, was Jüngerschaft ist. Ich folge Jesus nach. Nicht, ich gehe meinen Weg. Wir sehen hier wieder, dass ein biblischer Christ jemand ist, der nicht einfach viel im Kopf weiß, viel im Kopf verstanden hat, sondern durch die Kraft des Geistes auch einen Wunsch und ein Verlangen hat, danach zu leben und das in seinem Leben nicht nur theoretisch, sondern praktisch anzuwenden. Jesus soll nicht nur König meiner Ewigkeit sein, er soll König meiner Gegenwart sein. Punkt. Alles in meinem Leben soll meinem König Freude machen. Das ist mein größtes Ziel, das ist größer als ich. Dafür will ich leben. Das ist das Einzige, was in der Ewigkeit auch Bedeutung hat. So wie wichtig ist die Annahme und Zustimmung vom König Jesu in deinem Leben? Die Kraft dafür kriegst du nicht aus deiner eigenen Disziplin und Durchhaltevermögen. Die Kraft dafür gibt dir auch Jesus. Wenn du in Demut dich vor ihm beugst, ihn kapitulierst und sagst, Herr, ich hab's begriffen. Ich hab's verstanden, Herr. Ich bin sündig vor dir. Ich hab nichts, das ich in meiner Kraft anbieten kann. Rette mich. Vergib du mir. Ich kapituliere. Nimm du mein Leben hin, bitte. Nimm es ganz hin. Du bist der Retter. Dann sagt der Herr Jesus nicht, ich weiß nicht, ich will es überlegen. Schick du mir mal einen Antrag, ein Formular. Bitte gib mir die Vor- und Nachteile für mich. Gibt es da irgendwelche Vorteile für Gott, dass er dich und mich rettet? Braucht er irgendwas? Schaut er, wenn ich nur den Stern hätte, dann könnte ich wirklich was erreichen in dieser Welt. Glaubst du, Gott denkt so oder ist so? Nein, braucht mich nicht. Braucht er dich? Nein, auch nicht. Und wenn wir das erkannt haben, dann sagen wir, Herr, wenn du willst, ich bin gerne einfach ein Putzkraft in deinem Haus, ein Putzkraft in deinem Reich. Ich brauche keine große Anerkennung. Ich will nur dir gehören. Mach du mit mir, was du willst. Stell dir vor, du darfst putzen im Reich Gottes. Du bist dabei, du siehst den König. Du wirst, ich bin der Putzmann. Was ist so schlecht daran? Gar nichts. Das ist ein totales Vorrecht, das zu tun. Die Kraft dafür kommt nicht von deinem eigenen Willen. Es kommt davon, dass du kapitulierst und seine Kraft annimmst. Wahre Glücklichsein kommt nur durch die Zustimmung Gottes auf dein Herz und Leben. Denkst du überhaupt so? Überlegst du in allen Lebensfacetten, ob du Gott die Ehre gibst? Ob er deine Zustimmung gibt in dem, was du gerade tust? Sitzt er neben dir in dem, was du machst und schaut das an, was du anschaust und sagt, ja, das ist gerecht und gut und wirklich mir ehrend. Wow, finde ich toll. Ist gut so. Schaut er das an und sagt, wow, du liebst mich, oder? Du vernimmst deine Zeit so. Oder vielleicht ist es nicht Unterhaltung oder was ich anschaue. Vielleicht ist es, wie ich meine Prioritäten setze. Was ist für mich wichtiger? Wo kommt mein Geld hin? Einer hat mal gesagt, wenn du wirklich wissen willst, wo unsere Prioritäten sind, schau einfach deinen Kontoauszug an. Das heißt nicht, du musst alles in der Gemeinde spenden. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber wofür wird unser Geld ausgegeben? Was sind unsere Prioritäten? Wofür leben wir wirklich? Schau deine Beziehungen an. Wie viel Zeit investierst du in deiner Familie? Wie liebst du deine Frau? Wie liebst du deinen Mann? Wie liebst du deinen Nachbar, Gemeindebruder oder Schwester? Wie investierst du dich in andere Menschen? Wenn du erkannt hast, dass der Herr Jesus dir die Kraft dafür gibt und du willst ihn als König annehmen und du willst so dienen, wie er gedient hat, dann wirst du das auch, dann wird das auch in deinem Leben Auswirkungen haben. Anders gesagt, du lebst nicht für dich selbst oder für diese Welt, sondern für deinen König. Für deinen König. Das ist nicht kompliziert. So, was ist dann eigentlich geistlich arm zu sein? Zuerst mal, was ist es nicht? Du bist glückselig, du hast wahre Freude, wenn du dein Leben um Gott orientierst. Dein Leben ist um Gott aufgebaut, nicht um dich selbst und deine eigenen Ideen, sondern Gott ist im Mittelpunkt, Jesus ist im Mittelpunkt. Was heißt das nicht? Okay, manche, und das ist eine beliebte Idee, vor allem von den Landeskirchen, manche sagen, wenn du diese Armsein im Geistsein erfüllen willst, dann musst du alles verkaufen. Darfst du kein Geld haben. Ein Armutseid. Du darfst nichts haben. Keine Schuhe, du darfst keine angenehmen Klamotten tragen. Trag so irgendwie was ganz, das kratzt. Und in den Mittelalter sind Menschen sogar herumgegangen, haben sich selbst verprügelt, um zu zeigen, wie demütig sie sind, wie schlecht sie sind. Nein, damit hat es nichts zu tun. Lies deine Bibel. Nirgendwo in der Schrift wird materiell arm sein mit Gott gefallen oder mit eben geistlich sein verbunden. Punkt. Gar nicht. Und im Gegenteil, es wird gesagt, wenn du reich bist, pass auf. So, du sollst nicht Geld und Reichtum lieben und danach streben. Aber wenn du reich bist, das ist ein Werkzeug. Verwende das zur Ehre Gottes. Gib anderen Menschen, helf anderen Menschen. Das ist ein wunderbares Vorrecht, dass du dieses Werkzeug hast. Es gehört dir nicht. Du bist ein Haushalter. Du bist einmal der Stellvertreter für Gott. Es ist sein Geld. Er hat es dir anvertraut. Jetzt mach was Weises damit. Das ist nicht arm im Geist, heißt nicht, ich darf nichts besitzen. Ich wohne unter einer Brücke. Ich habe nicht mehr als ein T-Shirt, Shorts und Flipflops und ich bin geistlich jetzt im Reich Gottes. Nein, das ist es einfach nicht. Es ist auch nicht eine vernichtende Selbstkritik. Das sind die Leute, wenn du sie kennenlernst, sagst, hallo, die sagen, hallo, wie geht's dir? Ja, ich bin so schlimm, aber eigentlich geht's mir schon okay. Wie war deine Woche? Oh Mann, mit so einem Schurke wie ich und so schlimm wie ich bin und so viele Sünden wie ich bin, das ist, oh Mann, es hat irgendwie gepasst. Gott ist so gut. Hast du mal solche Leute kennengelernt? Und die gehen dann auch und du sagst, könntest du für mich was tun? Nein, ich kann nichts, ich bin ein Nichtsnütz, ich bin wertlos, ich bin so schlecht, ich bin einfach, ja, eine Katastrophe. Überleg's euch, diese Haltung, wer hat dich gemacht? Wer hat dir deine Gaben gegeben? Wer hat dich so gebaut, wie du bist? Ist das Zufall? Das ist kein Zufall, das wissen wir. Psalm 139 sagt es deutlich, im Bauch deiner Mutter hat Gott dich zusammengewoben. Zwei Menschen zusammengeworfen, zwei DNA-Strände zu einem Mensch. Und wie wir oft gesagt haben, ich habe 5 Kinder, Gott hat jedes Kind anders gemacht, obwohl die Eltern gleich sind. Und du, Persönlichkeiten, Gaben, Fähigkeiten, alles unterschiedlich. Wie entsteht das? Ist nicht Zufall. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und dann stehst du da und sagst, ich bin nichts. Weißt du, das ist keine Demut. Das ist keine echte Ehre des Herrn. Und es ist auch jetzt nicht das Gegenteil, ist dann, wo ich sage, ja, ich bin wirklich toll und super. Also das ist dann, weißt du, das sind zwei Extremen. Und beide sind falsch. Beide sind absolut falsch. Es ist auch nicht dieses Waschlappenhaltung. Ich darf nicht wirklich Ziele setzen. Ich darf nicht wirklich mein Leben gestalten, so wie der Herr das möchte. Ich bin ein Waschlappen. Was willst du von mir? Was kann ich tun? Was soll ich machen? Ich darf nichts entscheiden, ich darf nicht denken, ich darf nichts sagen, das vielleicht irgendjemand nicht hören will. Du sagst, wie, Stan, wie kannst du das sagen? Na, schau auf Paulus, war er ein Waschlappen? War Paulus ein Waschlappen? Die wollen ihn umbringen und Paulus sagt, hey, stopp, darf ich euch was sagen? Er sagt nicht, komm, bring mich um. Also die wollen ihm schlagen. Er sagt, hey, darf man das machen? Ich meine, ich bin ein Römer. Und dann die Soldaten, oh, der ist ein Römer. Ein Waschlappen sagt sowas nicht. Denk an Stephanus. Wird verhaftet, steht vor dem Hohen Rat in Jerusalem. Und Stephanus steht nicht da und sagt, oh, Mann, der arme ich. Ich habe nichts zu sagen. Nein, der fängt, lies, was er... Er gibt die ganzen Menschen im Hohen Rat eine Geschichtslektion. Sagt, Brüder, wisst ihr? Und er erzählt alles. Und dann am Ende sagt er, ihr seid so sündhaft. Ihr widersteht ständig dem Geist Gottes. Das ist kein Waschlappen. Aber als er das tut und als sie ihn umbringen, was tut der Herr Jesus? Was tut der König? Stephanus schaut hoch. Er sieht und weiß, ich bin im Sterben. Und er schaut und sieht Jesus stehend zum Rechten des Thrones Gottes. Der König sozusagen steht auf, um ihn zu empfangen. Er gehört eindeutig zum Reich Gottes. Er ist einer, der arm ist im Geist. Wir könnten die Beispiele weitermachen. So, was ist denn eigentlich? Was ist es wirklich? Demut, ja. Es ist vor allem in Verbindung zum Schöpfer, zu Gott, dass ich diese Eigenschaft habe, dass ich diese Eigenschaft erfahren kann. Ich bin und verstehe, dass vor Gott dem Schöpfer und aller Dinge, die Quelle alles Guten und allmächtiger Gott, dass ich eben tatsächlich nichts bin. Ich bin nicht stolz vor Gott. Ich behaupte nicht, dass ich Gott was anbieten kann oder dass Gott mich annehmen soll, weil ich so gut bin. Ich bin der gute Person in meiner Nachbarschaft. Die anderen sind so schlimm, aber ich bin richtig gut. Gott soll es eigentlich stolz sein, dass ich in deinem Reich hinein möchte. Nein, man erkennt, ich bin demütig vor Gott. Ich bin arm in meinem Geist, in meiner Haltung vor Gott. Ich verstehe, ich bin ein Bettler vor Gott. Ich bin verloren vor Gott in meinen Sünden. Ich verstehe das und ich nehme das auch an. Ich kämpfe nicht dagegen und sage, doch nicht, ich bin nicht so schlimm. Wer bist du? Weißt du, unsere ganze Welt sagt, du bist so toll, du bist so gut. Und wir wollen uns selbst das irgendwie, wir wollen das annehmen. Aber wenn wir ehrlich sind, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Wie viele Leute habe ich verletzt in meinem Leben? Egal, ob es absichtlich oder unabsichtlich war. Wie viele schlimme Worte sind aus meinem Mund gekommen? Wie oft habe ich Gott nicht geehrt, nicht mal an ihn überhaupt nachgedacht in meinem Leben? Und ich soll behaupten, ich bin gut? Gott bekommt die Ehre? Nein, wenn du Gott richtig verstanden hast, wenn du seine Heiligkeit siehst, dann bist du und musst du arm im Geist sein. Du musst kapitulieren vor Gott. Du musst seine Übermacht, seine Überherrlichkeit, seine Überheiligkeit, seine Überreinheit anerkennen und sagen, das bin ich nicht. Das ist der erste Schritt, um überhaupt in der Lage zu sein, im Reich Gottes hineinzukommen. Das muss vorhanden sein. Die Bibel nennt das auch Buße oder Umkehr, Sündenerkenntnis. Und wenn wir meinen, wir sind ja eh okay, ich habe alles in meinem Kopf, ich verstehe das Ganze, aber in deinem Leben bist du nicht arm im Geist? Und wenn es wirklich hart auf hart kommt und du musst eine Entscheidung treffen, lebe ich jetzt für Jesus, mein König, oder lebe ich für diese Welt? Ist jetzt der Kaiser mein König oder Jesus? Und du sagst, naja, Rom ist schon toll. Rom ist schon toll. Ich lebe für diese Welt. Heute nur. Morgen lebe ich für Jesus. Weißt du, wenn du diese Idee in deinem Herzen hast, du kennst Jesus gar nicht. Wie kannst du das behaupten? Ich habe es nicht behauptet, es steht hier. Überprüf dein Herz. Bist du arm im Geist vor Gott? Und jeden Tag, wenn du Entscheidungen zu treffen hast, wie rechnest du Gott im Bild hinein? Du sagst, ja, aber da muss ich perfekt sein. Okay, gehen wir es dann noch einen weiteren Schritt an. Vielleicht gehst du einen Weg und du merkst, das war falsch. Was tust du, wenn du erkannt hast, wenn jemand dich anspricht und sagt, weißt du was? Das ehrt nicht den König. Was tust du, wenn jemand dich anspricht? Sagst du, bah, sei ja nicht so streng. Wie streng ist Heiligkeit? Wie streng ist Reinheit? Bist du damit einverstanden, ein Hemd zu tragen, das nur halb stinkt? Ja, aber eine Hälfte ist rein, die andere stinkt wie Kuh oder irgendwas. Liebe Geschwister, wir sollen das ernst nehmen. Wir wollen wirklich voll und ganz dem Herrn. Und wenn in unserem Herzen sagt, nein, ich mache das auf meinen Weg, so halb, so wie es mir gefällt. Ein Fuß in der Welt, ein Fuß beim Herrn und das muss der Herr einfach annehmen. Weißt du, was Jesus sagt in den Offenbarungen über diese lauwarme Idee? Er sagt, ich will euch aus meinem Mund rausspucken. Ihr kennt mich gar nicht. Pass auf, eine Warnung. Es ist eine Abwesenheit von Stolz vor Gott, eine Erkenntnis, dass ich vor Gott nichts bin, eine Bereitschaft, Gott die Führung meines Lebens zu übergeben. Er ist der König und er ist ein guter König. Er starb am Kreuz für mich. Ich will ihn dienen. Schauen wir ein Beispiel dafür, das Gegenteil von dieser Art Armut. Da haben wir in Lukas 18, wenn ihr das notieren wollt, Lukas 18, ab Vers 10, das lesen wir jetzt, diese Stelle. Lukas 18, Viele Menschen in dieser Welt behaupten, vor Gott gut zu sein. Manche sogar, wenn sie in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehen und sie stehen da und denken zumindest, ja, ich bin richtig gut im Vergleich zu den anderen. Das ist nicht arm im Geist. Dieser Pharisäer, dieser Selbstgerechter, ab Vers 10 in Lukas 18, er sagt, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Man könnte sagen, der eine war der religiöse Elite seiner Zeit und der andere war der schlimmste Verbrecher nach den Juden, der sich mit Rom verbunden hat und die Römer diente, sage ich mal. Was haben sie da im Tempel, im Haus Gottes getan? Vers 11. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Der schaut den Zöllner da im Tempel an und sagt, gut, dass ich nicht so schlimm bin, wie der da ist. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten vor allem, was ich einnehme. Liebe Geschwister, das ist, wie die Pharisäer gedacht haben. Das Äußerliche. Hey, schau mich an. Jesus sagte, äußerlich seid ihr so schön, innerlich seid ihr tot. Die Seligpreisungen sagen uns, wie geht's dir innerlich? Der war nicht arm im Geist. Und dann steht der Zöllner da, äußerlich schaut er schlecht aus. Äußerlich schaut er wirklich schlimm aus. Und ich würde meinen, dass in dieser Geschichte auch dann dieser Zöllner tatsächlich nachher auch das Äußerliche verändert hatte. Aber in dieser Situation, er kommt dahin und er spricht mit Gott. Wie spricht er? Er sagt, er stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. O Gott, ich habe keine Ausrede. Ich habe nichts zu sagen. Ich kann nur hoffen und bitten, dass du mir gnädig bist. Das ist arm im Geist zu sein. Und Jesus sagt es genauso. Vers 14. Ich aber sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Dieser ging angenommen von Gott zu seinem Haus hinab. Dieser ging von Gott eben vergeben, gerechtfertigt. Zu seinem Haus. Im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Micha 6, 8 sagt es genauso. Er sagt, der Prophet, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Demütig wandeln mit deinem Gott. Gott, du bist groß, ich bin klein. Jesaja 57, Vers 15 steht es so. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Wow, okay, lass mich das noch einmal lesen, okay? Der Prophet spricht für Gott. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke, neues Leben geben kann. Jeremia 9, 22 bis 23. Der Prophet Jeremia sagt Folgendes. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Und das ist, wo jemand, der stolz und arrogant lebt, oder? Schau mich an. Schau, wie gut ich bin. Vers 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Diese Haltung sehen wir immer wieder im Neuen Testament. Wir haben schon Jesaja erwähnt, er sagt, wehe mir vor Gott. Johannes der Täufer, was sagte er zu Jesus? Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Nicht mal das steht mir zu, dieser Würde, ihm zu helfen, seine Schuhriemen zu lösen. Der Hauptmann in Kapernaum, der Mann, den Jesus sagte, so viel Glauben habe ich überhaupt nicht in Israel gefunden. Er sagt, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Und Jesus sagt, wow, so viel Glauben. Dann spricht er das Wort und der Knecht wird gesund. Der Hauptmann hat es verstanden, mit wem er zu tun hat, mit welcher Autorität und Kraft er dort zu tun hatte. Ich bin es nicht wert. Ich habe das auch erlebt von Geschwistern unserer Zeit. Ich habe dieses Beispiel ein paar Mal in der Vergangenheit verwendet, aber vielleicht ist es neu für manche. Aber als ich an der Uni in den Vereinigten Staaten war, gab es so eine Studentenorganisation, wo wir immer wieder Studentenveranstaltungen hatten und gewisse Prediger und Redner eingeladen haben. An einem Abend haben wir einen älteren Herr, einen früheren Arzt und Diener des Herrn in Afrika, ein Mann, der praktischer Arzt war, aber da er in Afrika gelebt hat und mit alles Mögliche dort konfrontiert wurde und dort auch dann die die Gesetze und was man tun darf und so ziemlich locker waren. Er musste immer wieder improvisieren, er hat viele Dinge dann auch gelernt und er hat sogar gelernt, wie man Menschen, die an Lepra Krankheit leiden und so Hände haben, die sich nicht mehr bewegen können, wie man die helfen können, um ihre Hände Beweglichkeit wieder zurückzukommen. Eine Prozedere, das dann sogar von anderen aufgenommen wurde und als eine wirklich tolle und positive Fortschritt betrachtet wurde. Und er arbeitete unter Muslime und verkündigte in islamischen Welt durch die Liebe der Medizin und das Wort Gottes natürlich durch Verkündigung, jeder zu seinem Klinik kommen musste, musste auch das Evangelium hören. Und Menschen, muslimische Menschen sind zum wahren Glauben an den einzigen Weg, den einzigen Herrn Jesus Christus gekommen. Durch diesen Mann, der heißt, ist jetzt beim Herrn, Dr. John Dreisbach. Zu dieser Zeitpunkt war er, glaube ich, 75 oder älter und er wurde eingeladen. Wir alle haben uns gefreut. Aber irgendwas ist passiert mit unserer Organisation und dann am gleichen Abend kam ein jüngerer Pastor, der gerade jetzt auch eine Gemeindegründung irgendwo da in den Vereinigten Staaten angefangen hat. Am gleichen Abend als Redner. Er wurde auch eingeladen, aber ich weiß gar nicht, was passiert ist, warum die am gleichen Abend erschienen sind. Ob das unser Fehler war oder den Fehler vom jungen Mann. Ich war mir sicher, ich weiß, dass der Dr. Dreisbach richtig da war. Dr. Dreisbach schaut den jungen Mann an und sagt, weißt du was, ich freue mich, von dir zu hören. Nimm du die Zeit. Ich war enttäuscht. Sondern ich will nicht von diesem jungen Mann hören, ich will von dir hören. Aber John Dreisbach wusste, es dreht sich nicht um mich. Ich bin nichts. Alles, was ich getan habe, ist nur wegen Gottes Gnade. Ich will hören, was Gott in diesem jungen Mann tut, weil er ist die nächste Generation. Eigentlich leider, der junge Mann hätte, wenn er arm in Geist gewesen wäre, hätte gesagt, niemals, wenn du da bist, sage ich kein Wort. Bitte, du musst die Zeit nehmen. Ich will von dir hören. Ich habe nichts erlebt im Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Erkläre uns, wie treu und gut der Herr ist, was du erlebt hast mit dem Herrn. Das hätte er tun sollen, aber der junge Mann sagte, ja, okay, mache ich. Weißt du, wir alle haben Wachstumsschritte, die wir gehen müssen. Aber John Dreisbach zeigt, was geistliche Armut ist. Es dreht sich nicht um ihn. Und der war einer, der bis zum Schluss auch so lebte. Er ist ein Vorbild für uns alle. Und du siehst das genauso auch in Philipperbrief quer durch das Neue Testament. Er, Dr. Dreisbach, erwartete nichts von Gott und auch war bereit, dass andere Menschen vorgehen können. Und weißt du, er war glücklich. Voller Freude. So was bedeutet, ihrer ist das Reich der Himmel, weil wir sehen, was diese Eigenschaft ist. Und dann kommt gleich dazu, hier ist dann die Auswirkung. Was ist es? Ihrer ist das Reich der Himmel. Man könnte es auch so sagen, die Idee hinter dieser Aussage ist, solche demütigen Menschen gehören dem Reich der Himmel an. Oder anders gesagt, ihnen allein gehört das Reich der Himmel. Und wie wir vorher gesagt haben, das ist nicht schwer zu verstehen. Wir werden nicht im Himmelreich hineinkommen und lauter Egoisten finden vor dem Thron Gottes. Wir werden nicht im Himmelreich Gottes einziehen und Menschen finden, die dort sagen, schau mich an, ich bin ja richtig stolz, ich bin richtig gut. Alle schauen Jesus an. Alle beten Jesus an. Alle erkennen, nur er, ihm gebührt die Ehre. Nur Jesus soll angebetet werden. Und warum? Weißt du, du schaust in deinem Herzen hinein und du sagst, Mann, aber ich habe immer noch diesen Stolz da, womit ich kämpfe. Ich habe immer noch diesen Arroganz. Wie kann ich wirklich sicher sein, dass ich zu diesem Volk gehöre, das sagen kann, ihrer ist das Reich der Himmel. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und es geht dann zurück zu, was wir letzte Woche gesagt haben. Du musst deinen König annehmen. Du musst dich vor dem König der Welt, des Universums, der Schöpfung, der König aller Könige, du darfst und musst im Glauben seine Liebe für dich annehmen. Und wie tust du das? Indem du verstehst, er starb an diesem Kreuz für dich. Weil du kannst dich selbst gar nicht helfen. Es ist nicht möglich, dass du deine eigenen Schuld bezahlen kannst. Du bist so arm vor Gott. Du bist verloren. Du brauchst einen Stellvertreter. Du brauchst einen Retter. Wenn du ihn nicht hast, dann hast du gar nichts. Es gibt keine Arroganz da. Dieser Herr Jesus hat diese demütige Haltung gezeigt, indem er bereit war, überhaupt in dieser Welt zu kommen, sich opfern zu lassen für uns, dem Vater zu gehorchen. Im Garten Gethsemane sagte er auch zum Vater, nicht mein, sondern dein Will geschehe. Das ist arm im Geist sein, Herr. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich will deinen Weg gehen. Zeig mir den Weg und ich folge nach. Und es gibt keine zugesperrten Räume in meinem Haus. Mach du alles rein. Mach du reinen Tisch mit mir. Zeig mir den Weg voran. So, wie schätzt du den König ein? Ihrer ist das Reich der Himmel. Nur solche Leute kommen im Reich Gottes. Nur Menschen, die Buße getan haben, die Jesus angenommen haben, die erkannt haben, ich bin die Hölle würdig, nicht der Himmel würdig. Das ist, wer ich bin. Und aus diesem demütigen Geisteshaltung entsteht ein Leben, das sich nicht mehr nach meinen eigenen Vorstellungen eben gestaltet, sondern nach seiner Vorstellungen, das, was er will. Bist du zerbrochen über deine eigenen Sünden? Lies Psalm 32 und 51. Schau, wie David zerbrochen war über seine Sünde. Bist du dem Herrn voll dankbar für seine Gnade? Mach keine Ausreden für deine Sünden, sondern lerne, was in 2. Korinther 7 steht, über Gott gewollte Buße und Reue. Und wenn du gesündigt hast, und das haben wir alle, aber wenn du merkst, in meinem Leben ist eine Sünde vorhanden, die Gott, wovon Gott mich überführt, dann gehst du mit einem heiligen Eifer die Sache an und sagst, nein, mein König soll besser haben von mir. Ich will nicht mein König unter den Bus werfen. Ich will ihn nicht einfach ignorieren. Ich will ihn nicht entehren mit meinem Leben. Herr, gib mir Kraft, weil in meinem Herzen ich will, dass er die Ehre hat. Ich schließe mit einer Stelle ab. In Jesaja 66. Das ist ernüchternd. Ich finde leider, dass diese Umstände, die Israel damals erlebt hat, auch heute vorhanden sein können. Jesaja 66, ab Vers 1 steht, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Wieder das Äußerliche. Ist nicht sein, daran interessiert er sich nicht. Vers 2. Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Habt ihr das gehört? Zittert vor meinem Wort. Dein Wort ist so wichtig. Es bringt einen richtigen Ehrfurcht in mir hervor. Ich zittere vor deinem Wort. Wie war es aber damals? Dann beschreibt er eigentlich die Heuchelei der damaligen Menschen. Vers 3. Wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Und dann die Zusammenfassung. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege. Und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln. Was passiert? Was tut ein gerechter Gott? Vers 4. Darum will auch ich erwählen, was sie quält, und über sie bringen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort. Als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten, was böse ist in meinen Augen, und erwählten, was mir nicht gefiel. Das ist Stolz. Das ist gefährlich. Man könnte Vers 4 so im modernen Deutsch übersetzen. Wer sich gegen der Gnade und die Güte Gottes entscheidet, bekommt das, was er will. Trennung von allem, was gut und gnädig ist. Und da bleibt nur Gräuel, eben, da bleibt nur eben Qual, das, was ihnen graut. Weil diese Arroganz unserer Menschheit, dass wir glauben, das Gute, was wir in diesem Leben haben, haben wir irgendwie hervorgerufen. Das ist alles gnädig. Das ist alles. Alle gute Gaben kommen von Gott. Liebe Geschwister, wenn wir die Bergpredigt lesen und sehen, wer der König ist, es muss damit anfangen, dass wir arm im Geist sind vor Gott. Dass wir demütig vor Gott treten und sagen, Herr, ich gebe dir alles. Ich kapituliere. Du bist Gott. Du bist Herr. Tu mit mir, was du willst, und ich bin dankbar dafür. Wenn ich dich nicht habe,